Peter und Paul wollen's wissen. Heute ist man seines Glückes eigener Schmied mit Thomas Mündle.
Herzlich willkommen zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Ja, Paul, jetzt hocken wir da wieder zusammen im neuen Jahr. Erster Podcast. Du hast schon gesagt, anderthalb Jahre. Es fühlt sich schon wie anderthalb Jahre für dich an. Sind es noch nicht das erste halbes Jahr, wo wir es machen?
Aber definitiv, wenn man zurückblickt und welche Podcasts und welche tollen Gäste wir schon gehabt haben, erstaunlich für die kurze Zeit.
Aber der Leidensdruck muss schon sehr hoch sein, wenn der Zeit so lang vorkommt. Aber ja, hättest du halt müssen besser aufpassen. Und das werden wir heute ja auch lernen im heutigen Podcast. Nämlich, heute haben wir ein gutes Thema, nämlich das Thema Glück. Oder ist man seines Glückes eigener Schmied? Und ich finde das ein super gutes Thema, passt auch gut so in den Start fürs neue Jahr und vielleicht auch in die heutigen Lebensumstände, wo wir uns drinnen bewegen, ab und zu.
Und ja. Du weißt, welche Nummer, offizielle Nummer wir heute haben, die Nummer 9. Und als internationaler Podcast Cloud Number 9.
Das ist ein. Ach, Cloud Number 9.
Also insofern passt es noch einmal.
Ja,
es ist kein Zufall natürlich, alles geplant.
Natürlich. Jetzt sieht 30 Sekunden haben wir das in der Planung, zumindest bei mir. Gut, ganz kurz so noch, wir sagen es immer wieder, man kann uns auch Feedback geben auf unsere Podcasts. Persönlich natürlich freut es uns extrem, aber man kann uns auch info@peterundpaul.li eine Mail schicken. Etwas zur heutigen Folge habe ich schon gesehen, jetzt kommen wir zur Getränkewahlfrage natürlich. Und bevor der Gast vorgestellt wird bei uns, wird immer gefragt, was er trinken mag. Thomas, was würdest du gerne trinken?
Ein Espresso, bitte.
Ein Espresso. Und ich hasse Gandhi, ich habe ja immer alles vorbereitet schon. Und der Espresso haben wir gerade schon hergestellt, Thomas.
Super.
Paul, was würdest du denn gerne trinken?
Ja, wenn du alles vorbereitet hast, ich habe natürlich eine Vorbereitung auf diese Sendung ein bisschen recherchiert. Und es gibt ein Getränk, das offenbar glücklich macht. Und das wäre grüner Tee. Da gibt es nämlich eine japanische Studie aus dem Jahr 2019, die Wirkstoffe beruhigen nachweislich und bauen Stress und Angst ab. Also ich sehe hier leider nirgends einen grünen Tee, also werde ich wahrscheinlich wieder aufs Wasser umschwenken.
Ja, da kannst du dich selber bedienen. Okay. Und hörst du mal, siehst du das auch bitte vorher. Ich bleibe meinem Rahmen treu und trinke ein Bier. Und was passt denn besser zum Thema Glück? Also so Ferien machen, vielleicht glücklich, das werden wir heute lernen, ob es so ist. Vielleicht meint man es ja noch. Und wo sind Ferien richtig schön? In Italien. Und was trinkt man dort? Eine Birra Moretti. Und das werde ich jetzt machen.
Das ist schon sehr weit hergeholt, das muss ich schon sagen.
Ja, wir haben immer noch keinen Biersponsor, sonst wäre es viel einfacher. Aber ja, okay, es wird kommen. Aber währenddem, dass ich jetzt meinen ersten Schluck nehme, Paul, steh doch du unserer Gast vor.
Das mache ich sehr, sehr gern. Unser heutiger Gast ist Thomas Mündle. Und in kurzen Sätzen, du Thomas bist Lehrer oder vielmehr sogar Glückslehrer und die Bezeichnung finde ich extrem schön, Chief Happiness Officer an der Formatio Privatschule in Triesen und darüber hinaus auch Buchautor zum Thema und hast dich auch schon in Buchform darüber Gedanken gemacht und auch sozusagen einer Öffentlichkeit aufbereitet. Deswegen frage ich dich einfach am Anfang, wenn man jetzt diese kurzen Eckdaten liest, da dreht sich so viel um Glück und das ist so ein zentrales Thema. Wie hast du denn zu diesem Thema beruflich gefunden?
Ja, am Schluss läuft viel über Zufallsglück und bei mir ist es so gewesen, ich bin eigentlich ein ganz normaler Lehrer, Gymnasiallehrer vor allem, an der Formatio Privatschule und unterrichte Englisch. Dort habe ich die Möglichkeit gehabt, Wahlfach zu machen und dort habe ich dann irgendwie was gemacht über Pursuit of Happiness und Happiness kommt halt sehr oft vor in amerikanischer Kultur. Und es hat einen kleinen Teil gegeben, auch mal zur positiven Psychologie. Das ist die moderne Glücksforschung, die kommt aus Amerika. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, in Zürich gibt es eine postgraduale Ausbildung an der Uni Zürich zu positiver Psychologie. Und dann habe ich die gemacht. Das ist tatsächlich die erste gewesen im deutschsprachigen Raum 2015, 2016. Und meine Abschlussarbeit ist dann eigentlich ein Skriptum gewesen, wo ich gesehen habe, das kann man hernehmen, um das Schulfach Glück zu unterrichten. Und seit 2016 mache ich das. 8 Jahre später, letztes Jahr im Frühling, ist dann das Buch rausgekommen. Das heißt, die Unterlagen sind halt jedes Jahr ein bisschen umgeschrieben worden. Gewisse Sachen sind neu dazu gekommen, unter anderem auch durch einen Input von meinen Schülerinnen und Schülern. Und ja, jetzt gibt es das Buch, das heißt Glück und Happy Mindsets und ist erschienen im Springer Verlag.
Sehr schön, super. Ja, und wenn ich gleich das auch aus meiner persönlichen Warte sagen kann, das Thema ist natürlich omnipräsent und ich habe es aus eigenen Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen auch erlebt. Ich durfte einmal für die Stiftung Lebenswertes Liechtenstein eine Sonderseiten gestalten, die im Vaterland früher sogar auch noch im Volksblatt abgedruckt wurden. Und da gab es verschiedene Themen, verschiedene Ausgaben und ein Thema und eine Sonderseite, die hat geheißen, was ist Glück und wurde von Karin Frick verfasst. Und wir haben auf diese Sonderseite oder die Stiftung vielmehr die meiste Resonanz, das meiste Feedback bekommen und das zeigt ja auch, du bist, glaube ich, goldrichtig, wo du beruflich gelandet bist.
Ja, es beschäftigt anscheinend viele Leute und mich beschäftigt es irgendwie auch. Und ich bin froh, dass ich einfach mittlerweile so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund habe, weil ich einfach selber viel dazu gelesen habe.
Also wie du siehst, ein wissenschaftlicher Hintergrund finde ich ja schon mal spannend. Ist denn Glück messbar in jedem Sinn? Also Wissenschaft misst ja die meiste Wissenschaft zumindest. Kannst du Glück messen?
Peter, Skala von 0 bis 10, wie glücklich bist du jetzt zurzeit mit mir da im Studium und Paul?
Ja, wenn auch im Studium bin ich natürlich bei einer 10, Alter, natürlich.
Das Witzige ist, dass die Leute Zahlen angehen und das zeigt irgendwie lässt sich das messen. Und ja, das scheint zu lange für viele Fragestellungen. Es gibt zum Beispiel einen World Happiness Report, wo man genau diese Frage ich weiß nicht, Dutzende von Ländern stellt jedes Jahr. Und dann gibt es nachher ein Ranking von der glücklichsten Länder.
Mhm. Also es ist irgendwie messbar, aber es hat über eine Umfrage oder so. Also es sind ja subjektive Eindrücke, die mit der großen Zahl. Ja.
Du bist Zahlenmensch, ich bin Wortmensch. Jetzt frage ich was anderes, wenn es so klar in Zahlen zu definieren ist. Aus der Geschichte weiß man, Glück wurde immer irgendwo definiert oder wie man zu Glück findet von den griechischen Philosophen und dann, keine Ahnung, auch über die Weltreligionen und so weiter und so fort. Gibt es eine, und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eine allgemeingültige Definition in geschriebener Form, wo man sagt, Glück ist Doppelpunkt?
Gibt es tatsächlich nicht, oder? Etwas, was ich sehr gut finde ich immer, das ist die Idee von Martin Seligman, das ist einer von den Begründern der positiven Psychologie, der hat immer davor gewarnt, einfach, dass man Glück auf eine einzige Sache reduziert. Und da gibt es halt auch immer Trends, oder dass man das Gefühl hat, ja, Glück hat irgendwas mit Lustgefühl zu tun oder mit gutem Gefühl. Und wenn man es immer ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, ja, ganz einfach, die Definitionen funktionieren nicht. Und der Martin Seligman selber hat dann zum Beispiel ein Modell entwickelt am Schluss, wo er gesehen hat, es gibt so wie 5 zentrale Elemente und da kann man sehr, sehr viel zuordnen. Mhm. Und das ist eigentlich, das stellt dann das Glück in ihrer Komplexität dar.
Welche sind die 5 Elemente? Oder?
Also das Modell heißt Perma-Modell und jeder Buchstabe steht für ein Element. Das P steht für Positive Emotions, also positive Gefühle stehen. Intuitiv plausibel, oder? Dass es irgendwas mit positiven Gefühlen zu tun hat. Das E steht für Engagement, sollte man nicht vergessen, verwechseln mit sozialem Engagement. Gemeint ist, dass man eine Art involviert ist, aktiv ist im Leben. Das Gefühl, dass die Zeit brutal schnell vergeht, das kann sein beim Skifahren, das kann sein bei einem Podcast.
Ja, Podcast machen.
Das ist quasi auch eine Variante. Das R sind die Relationships, das heißt Beziehungen. Das sollte auch niemand überraschen, dass andere Menschen einfach wichtig sind für das eigene Glück. M ist der schwierigste Buchstabe, wenn ich finde, das steht für Meaning oder Sinn. Mhm. Nicht ganz einfach zu erklären, was es ist. Und das A, Achievement, steht für Zielerreichung. oder Leistiger. Und ich glaube, Liechtensteiner verstanden das. Oder ein bisschen immer scharfer Häuslebauer. Das heißt, wir sind ja nicht Italiener, die einfach nur Bier trinken, sondern wir verschaffen viele Jahre hart. Und dann haben wir irgendwie in der Haus und können drinnen wohnen. Und denen geht es gut.
Aber jetzt, das sind alles eigentlich positive, na gut, nicht alles. Die Frage stellt sich natürlich auch immer, ich nenne es mal, wie glücksfähig man als Person ist. Und die Frage stellt sich da natürlich auch, was man genetisch unter Umständen schon mitbekommt. Also gibt es Menschen, die genetisch aufgrund ihrer Vorfahren oder dergleichen einfach nicht imstande sind, sich glücklich zu empfinden? Oder ist das ein Schicksal, dass man sich sozusagen selbst irgendwo, oder die man ausgeliefert ist in der Kindheit und da die Prägungen sind, oder dann selber praktisch hineintapst ins Unglück?
Ja, da gibt es ja positive Psychologie, also ein bisschen Forschung. Eine Studie, die mittlerweile ein bisschen umstritten ist, das ist von der bekannten Sonja Ljubomirski, die hat so einen Kuchen gemacht und hat gesehen, etwa 50% sind genetisch und 10% nur sind Umstände.
Okay.
Und 40% ist quasi Verhaltensweise.
Also eigenes Dazutun.
Eigenes Dazutun, ja. Oder wie du durch die Welt gehst, wie du die Welt aktiv wahrnimmst und siehst. Aber wie gesagt, die Studie ist mit Vorsicht zu genießen, aber es ist schwierig zu sagen, wie das ist mit der Genetik am Schluss.
Wie aufgrund deiner Erfahrung, deiner Auseinandersetzung, wie würde sich prozentuell das bei dir ohne Studie jetzt aus dem Bauch heraus aufteilen?
Sehr genügt dazu.
Okay.
aber das hat ja schon mit der Frage zu tun, die wir uns ja stellen in dem Podcast, also die wir dir stellen. Und uns aber auch, ist man seines Glückes eigener Schmied? Also die Studie würde sagen, nein, weil maximal zu 40%. Und das ist ja immerhin das Wassergerie als Jurist unter der Hälfte. aber du siehst, es ist umstritten, ob es der starke Einfluss hat, nicht mehr anderes.
Richtig, ja. Ich finde eigentlich dort die viel, viel interessante Frage, und die kann man eigentlich nicht wissenschaftlich erklären, zumindest nicht empirisch klären. Was macht es für einen Unterschied, wenn du die Vorstellung hast? Es ist vorbestimmt, oder? Manche haben eine sehr, sehr starke Überzeugung, eigentlich kann man nicht viel machen. Und andere haben das Gefühl, mal, da lässt sich extrem viel machen, man muss sich halt anstrengen. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, oder? Also das wäre interessant anzuschauen, was ist eigentlich die Haltung der Menschen, wie unterschiedlich ist das und was macht das den Unterschied für die Leute? Oder?
Weil auch mit den fünf Punkten oder fünf Elementen, die du vorher aufgezählt hast, aus dem Modell, aus dem PERMA-Modell, ist ja zum Beispiel, wie du siehst, Achievement, Ziel erreichen und so. Wenn ich mir natürlich von Anfang an sage, ich kann ja sowieso das Glück nicht erreichen. Aber dann, es wäre ja wieder umgekehrt, dann hätte ich ein relativ tiefes Ziel, dann mein Ziel ja schnell erreichen, wäre ich glücklich. Oder? Nein, machen Sie ihn jetzt.
aber wenn wir dabei bleiben, was man da selber dazu tun kann, egal wie viel Prozent jetzt genetisch vorbestimmt ist oder gar nicht, wie erlernt man Glück? Ich meine, ich habe auch im Zuge von anderen Recherchen auf der US-Elite-Universität in jetzt weiß ich den Namen nicht, aber ich weiß, dass es gibt einen eigenen, Harvard natürlich, gibt es einen Glückskurs, einen eigenen. Und der scheint sehr, sehr gut besucht zu sein. Und dessen Ziel ist es, das Glück oder das Wohlbefinden zu erreichen und die Grunderkenntnisse daraus zu gewinnen. Und da habe ich mir nur herausgeschrieben und recherchiert, dass das auch nach dem Motto, das Glück kommt von innen und ist das Ergebnis auch von, und da kommen wir wieder zum Dazutun, von positiven Gewohnheiten und Einstellungen. Und das ist also hochprozentig etwas, was man auch selber machen kann. Jetzt ist die Frage, du bist jetzt nicht kein Psychologe in dem Sinn, aber was kann man wirklich selbst, was hat man selber in der Hand letztlich?
Ja. Also die Frage ist jetzt, mir ist nicht ganz klar, auf was das raus möchtest. Geht es darum, wie man Glück lernt oder lernen kann? wie möchtest du konkrete Strategie wissen?
Ja, konkret, ich glaube, das wird sehr individuell sein, nehme ich an, oder? Aber es gibt sicher so Eckdaten, genau das, was du jetzt, Eckdaten, wo man sagt, es gibt Dinge, wo man ganz bewusst, egal in welcher Situation man ist, in welchen Lebensumständen, wo man sagt, es gibt Eckdaten, um die man sich, mit denen man Glück, nämlich das Glücklichsein auch erlernen kann, Rahmenbedingungen schafft, die Voraussetzungen dafür bieten. Ist das zu vage formuliert für dich?
Ich hätte keine konkrete Assoziation dazu, aber ich kann dir meinen Zugang erklären oder das, was man zum Beispiel in einem Kurs lernt oder bei mir im Unterricht. Es ist auch so ein kleiner Irrtum, dass man das Gefühl hat, es ist am Schluss extremst individuell. Nicht unbedingt. Also eine von den Standardübungen, die alle Menschen machen können, um ein bisschen zufriedener zu sein, sind Dankbarkeitsübungen. Und da gibt es viele Varianten. Und die die Forscher ursprünglich verwendet haben, ist, dass man am Abend einfach sich drei Sachen aufschreibt, wo heute gut gelaufen sind. Mhm. In Form von Tagebucheinträgen. Nicht? Und ich sage den der Schülerinnen und Schülern immer, wenn er nicht gerne Tagebuch schreiben, wir können so mal abfahren in die Schule, darüber nachdenken. Oder? Mhm. Aber dankbare Menschen, das sagt in Forschung, oder die werden einfach zu Redner. Also wenn sie das einmal lernen. Und Kunst ist am Schluss aus diesen kleinen Übungen so eine Art Gewohnheit zu machen. Mhm. Mhm. Und dann ist egal, ob die Übung der Peter macht, der Paul oder ich oder wer auch immer, dankbarere Menschen sind einfach die zufriedeneren. Mhm. Und da sehe ich mal, dass Menschen vielfach sehr, sehr ähnlich ticken. Wir haben oft das Gefühl, das Glück ist extrem individuell. Es stimmt auch, es ist eben kompliziert, es stimmt auch, es ist zum Teil sehr, sehr individuell, aber dann gibt es wieder Sachen, wo Menschen unglaublich gleich sind. Mhm. Ein anderer Punkt wäre das R oder die Relationships, die Beziehungen. Also also andere Menschen sind wichtig, aber für mich sind andere Menschen wichtig wie für die. Mhm. Aber am Schluss brauchen wir alle irgendwie Freunde, Kollegen, Frau, Partner oder was auch immer. Mhm. Eine Bezugsperson, wo wir uns einfach wohlfühlen und sagen, ja, mit der Person verbringe ich gerne Zeit.
Das heißt, der klassische Eremit hat schlechte Karten.
Das ist eben schwierig mit den Ausnahmen wieder, weil sobald es halt selbst gewählt ist, ist es so wieder anders. Ja. Oder? Also das macht auch wieder einen riesen Unterschied. Mhm. Kann ich aus freien Stücken etwas machen oder muss ich es machen? Oder? Ja. Also wenn man mich zwingen würde, Sibirien jetzt in einer Blockhütte zu wohnen, dieses Jahr, dann würde es wahrscheinlich nicht gut gehen. Mhm. Außer die hat mal das Gefühl, das mit der Schule ist echt ein Scheiß, das will ich nur machen. Ja. Die komischen Teenager, die gehen mir auf den Sack und ich möchte Sibirien leben, den würde es mir wahrscheinlich gut gehen dort. Mhm. Oder? Dann könnte ich mich freuen und sagen, boah, endlich eine Ruhe. Aber das merkt man wieder, es ist am Schluss sehr, sehr viel Einstellungssache und darum heißt mein Buch auch Glück und Happy Mindsets. Also ich habe das neue deutsche Wort Mindset verwendet. Gemeint ist eben eine gewisse innere Haltung, die man halt auch dazu haben muss.
Und es zeigt ja, man kann Glück nicht von außen beurteilen. Also ich kann nicht über einen Menschen beurteilen, ob er jetzt glücklich ist, wenn ich jetzt sage, wenn man jetzt der Paul ganz alleine eben in dieser Blockhütte leben würde, könnt ihr von außen nicht sagen, mei, der muss total unglücklich sein, weil der hat keine Kollegen, keine Freunde. Eben weil es darauf geht, wenn er das so will und das selbst gewählt ist, dann ist es gut. Und da gibt es eine spannende Connection zum Thema Einsamkeit, wo ich in einer anderen Podcast-Reihe schon dürfen beleuchten, wo es um die eben nicht selbst gewählte Einsamkeit geht, wo es so bei uns im Land immer mehr gibt. Mhm. Und ich finde schon einen wichtigen Unterschied, weil ich bin mal richtig glücklich, wenn ich alleine bin. Also, dann ist ja eine eigene Entscheidung.
Ja, das ist der große Unterschied, wenn es eigene Entscheidung und nicht erzwungen oder weil einfach keiner sich für einen interessiert und man keine Freunde hat. Aber das ist, glaube ich, zieht sich bei Glück sehr stark oder ist ein sehr starkes Element, dass wir ein soziales Wesen sind am Ende des Tages. Wo du sagst, so individuell wir sind, aber am Ende des Tages ist der Mensch auf soziale Kontakte angewiesen.
So einfach ist es ja. Ja, okay. Ja. Und dort, da kann man jetzt Psychologie fragen, weil ich hätte viele Studien, Es gibt eine berühmte, wo man Leute über viele, viele Jahre begleitet hat, eigentlich Jahrzehnte. Und dann hat man festgestellt, mit 45, 50, es ist nicht der Cholesterinspiegel, der zum Beispiel die Langlebigkeit voraussagen lässt, sondern die Anzahl von, oder einfach gute Beziehungen, wie sehr ein Mensch gute Beziehungen hat. Mhm. Das heisst, es ist eben, macht nicht nur glücklich, sondern wirkt auch lebensverlängernd. Und umgekehrt weiß man, dass zum Beispiel Einsamkeit eben so giftig sein soll wie zwei Päckchen Zigaretten am Tag. Also es wirkt lebensverkürzend, wenn man einsam ist, hat man früher oder später ernsthafte psychische Probleme. Und in Great Britain, also im Vereinigten Königreich, haben sie, glaube ich, vor ein paar Jahren einen Minister of Loneliness ernannt, wo sich speziell mit dem Thema befassen sollte, weil es ist nicht nur im Liechtenstein, sondern in anderen Ländern auch so, dass...
Städte und so sind die noch viel extremer.
Genau, in grossen Städten ist es noch extremer oder dass die Leute einsam sind und es ist halt nicht gut.
Vielleicht, weil du jetzt gerade England erwähnt hast, das Beispiel, ist das große Beispiel, was Glück betrifft, ist immer Bhutan, nicht? Brutto-Nationalglück sozusagen mit gewissen Eckdaten oder auf gewissen Säulen basierend, Nachhaltigkeit und nachhaltige, gerechte wirtschaftliche Entwicklung und die Förderung von Kulturleben und eine gute Regierungsführung mit Gleichheit vor dem Gesetz. Gibt's deiner Meinung nach von staatlicher, behördlicher Seite, so nüchtern das jetzt auch klingen mag, große Chancen, die Menschen glücklicher zu machen in den, sagen wir mal, in den Kommunen, in den Staaten, in denen sie leben? Kann man da vieles machen, quasi von oben verordnen?
Ja, der Nachteil ist von der positiven Psychologie, dass sie am Anfang vor allem vom Einzelindividuum ausgegangen ist und sich dort sehr genau angeschaut hat, was sich verändert, wenn Menschen sich verändern. Und das ist eigentlich eine ganz andere Frage und eine relativ neue und sehr, sehr interessante Frage, wie das mit größeren Systemen ist und wie sich die verändern lassen. Mhm. Und am Schluss sind es natürlich, wie soll ich sagen, Dramabedingungen, die viel, viel ausmachen. Und da sind jetzt nicht die Psychologen die großen Experten, sondern da gibt es auch eigentlich der Wirtschaftswissenschaftler, einige, die mittlerweile sagen, man sollte eben als Kennzahl das Wohlbefinden messen und nicht irgendwie das GDP oder das Bruttonationalprodukt. Habe ich dort eine starke Meinung dazu, als jemand, der sich wenig damit beschäftigt. Ich glaube, ein guter Ansatz ist, und der wäre auch deckt durch die psychologische Forschung, es ist tatsächlich so, dass Unglück viel, viel schwerer wirkt wie das Glück. Also nicht eine weitere grosse Party machen, Brot und Spiele oder so, sondern man müsste eigentlich schauen, dass den Leuten, wo es schlecht geht, ein bisschen weniger schlecht geht. Mhm. Weil das wirkt viel, viel stärker. Oder? Und dort gibt es halt auch klare Studien, dass wenn man zum Beispiel arbeitslos ist, das sind Menschen, die diverse Gesundheitsprobleme haben und natürlich auch nicht die sind, die zufrieden sind. Also das wäre ein sinnvoller Hebel. Nicht das Glück fördern, sondern quasi das Unglück minimieren. Mhm. Politisch schlaue Strategie, finde ich.
Ja. Und glaubst du, dass man, das ist auf der wirtschaftlichen Seite, aber dass man auch von staatlicher Seite dieses Soziale, das Gemeinsame, zumindest die Rahmenbedingungen so schaffen kann? Gibt es da Beispiele oder wie das gelingen könnte?
Also wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber es gibt so Studien, die den versuchen zu erklären, warum sind zum Beispiel Däner oder die nordischen Länder allgemein immer so weit vorne in den Länderrankings. Und eine Erklärung ist, dass sie einfach auch ein grosses Vertrauen in den Staat haben. Dass sie das Gefühl haben, dass es wie ein Netzwerk gibt oder man fühlt sich Teil von dieser Gemeinschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig, so ganz subjektive Wahrnehmungen. Was ist mein Verhältnis zu dem Staat oder zu der Gemeinschaft, wo ich eigentlich lebe? Mhm. Und die machen das anscheinend irgendwie gut.
Mhm. Aber ist es nicht so, es ist jetzt wieder unheimliche Kohi-Psychologie, aber vielleicht die Frage, dass, wenn du gerade die nordischen Staaten erwähnst, haben sie ja, glaube ich, zum Teil auch die höchsten Selbstmordquoten. Das ist wahrscheinlich eine Frage, du verziehst schon ins Gesicht. Also das eine schliesst das andere nicht aus. Oder ist es ein Zusammenhang, der einfach nichts miteinander zu tun hat, den ich da konstruiere?
Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja. Es wird oft gesehen, oder, dass die besonders hohe Rate an Selbstmord haben. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur den World Happiness Report und dort sind zum Beispiel die Finnen immer ganz weit oben, die Dänen sind immer ganz weit oben. Oder, ja.
Ich hätte jetzt ganz banal, und das ist fast makaber, vielleicht wegen den strikten Alkohol.
Ja.
Richtlinien, die nordischen Länder haben. Nein, keine Ahnung.
Ja. Ich glaube, die langen Nächte oder halt die Winter, die dunkle Winter, das sind, glaube ich, ein Riesenthema dort. Aber wahrscheinlich
ein anderes Thema. Ich war einmal in Finnland und ich liebe das Land, ich war erst einmal dort. Aber da ist mir natürlich auch aufgefallen, jetzt, wenn ich gerade denke an soziale Kontakte. Du bist dort einfach immer allein. Ich bin dort auf Straßen spazieren gegangen und bin dort eine Stunde auf Straßen gegangen. Es ist nicht ein Auto, nicht ein Radlfahrer entgegengekommen, wenn man irgendwo in der Ferne ein Haus gesehen hat. Also mir persönlich gefällt so ein Lebensstil, aber gerade es ist nicht zuträglich für enge soziale Kontakte. Ja.
Ja, irgendwo bist du wahrscheinlich.
Genau.
Oder?
Du, und was so spannend an dir ist auch, ist natürlich, du bist Lehrer. Das heißt, du hast mit der jungen Generation, du bist auf nah mit der jungen Generation, und da stellen sich mehrere Fragen, und das sind mehrere Dinge, die natürlich spannend sind. Zum einen, haben sie heute aufwachsende Jugendliche oder Kinder aufgrund von Rahmenbedingungen leichter oder deutlich schwerer, glücklich zu werden? Um das sehr allgemein jetzt zu formulieren.
Ja, auch wieder eine schwierige Frage. Ich bin ja vom AC, und das ist eine Privatschule. Das heißt, unsere Schülerinnen und Schüler sind natürlich sehr privilegiert. Mein Eindruck ist immer, dass sie relativ normal sind, im Sinne von, sie haben vielleicht teurere Turnschuhe, aber ähnliche Probleme wie ich auch hatte, oder oder es gibt Eltern, die sich scheiden lassen, und es gibt was auch immer. Man ist unglücklich verliebt. Also ich habe immer das Gefühl, sie sind eigentlich sehr, sehr normal, oder? Mhm. Also ich sehe eigentlich mehr Gemeinsamkeiten zu mir und meiner Jugend, wie jetzt große Unterschied. Mhm. Was ich nicht weiß, oder was mir vielleicht auffällt, ist, dass sie manchmal sehr, sehr realistisch sind oder geerdeter, weil ich glaube, ich bin zu einer Zeit erwachsen worden, wo man noch nicht gemerkt hat, dass ja, gewisse Sachen werden einfach schwieriger in unserer Zeit, oder? Also wir haben Polykrise, so heißt es manchmal, und ich glaube, das macht was mit dem Lebensgefühl, oder wie man im Kleinen behauptet, der Liechtenstein lebt, oder das geht nicht weg, und ich glaube, das Lebensgefühl habe ich nicht, oder nicht gekannt in dem Alter. Aber so habe ich das Gefühl, sind sie sehr, sehr normal.
Vielleicht aber, unabhängig jetzt, welche Schule das ist, man hört ja immer so viel, das ist eigentlich bei jedem Podcast, kommt das irgendwann einmal, aber die sozialen Medien und dieser ganze Druck, der dadurch entsteht, und diese alles der Öffentlichkeit preisgeben und immer im mehr oder weniger im Scheinwerferlicht oder im vor dem Mikrofon seiend, macht das was mit der Möglichkeit, sich zu entwickeln, glücklich zu sein, oder setzt das Stress oder bringt das Stress mit sich, der hinderlich ist?
Ja, also es ist letztes Jahr ein Buch rausgekommen von Jonathan Haidt, ein Amerikaner, der eigentlich in der positiven Psychologie-Szene gross geworden ist, und der hat, jetzt fällt mir der Titel vom Buch leider nicht ein, der hat eben ein Buch geschrieben über das Smartphone und die Auswirkungen vom Smartphone auf die Jugend, und hat sehr, sehr viele empirische Studien zusammengedreht. Und ein Effekt von dem Buch, das ist schon ins Deutsche übersetzt worden, aber ein Effekt ist, dass zum Beispiel Australien sich zurzeit überlegt, die sozialen Medien bis 16 Jahre überhaupt den Zugang zu verbieten. In Amerika gibt es eine ähnliche Initiative, und das Ganze wäre natürlich revolutionär, wenn das durchgängte und so große Staaten auf einmal so restriktive Politik hätten, was der Zugang zu Instagram und TikTok betrifft. Mhm. Aber es gibt leider sehr, sehr viele düstere Zahlen, die sagen, dass die Generation weniger schlaft und weniger zufrieden ist und weniger oft Freunde trifft, sieht auch, dass sie öfter einsam sind und so weiter. Und die Studie kann halt vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, die Frage ist immer, wie leicht sich das übersetzen lässt, quasi jetzt fürs Liechtenstein, Schweiz, Österreich, was auch immer. Aber es gibt einige, die es ernst nehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, die jüngere Generation ist sensibilisiert drauf. Oder? Also es gibt Jahre, wo schwierig sind, wo sicher Familie auch nicht einfach sind, weil Kinder einfach nur an den Dingen hängen. Aber ich unterrichte bis zur Matura-Klasse und ich habe immer das Gefühl, mit 18, 19 haben viele schon sehr, sehr clevere Strategien. Also ich habe das mit ihnen auch diskutiert und es gibt solche, wo Apps haben, wo den der Netzzugang sperren oder wo überhaupt gewisse soziale Medien einfach meiden. Oder was eigentlich, die App habe ich gelöscht.
Aber aus eigenem Entscheid?
Aus eigenem Entscheid. Aber man merkt, sie setzen sich sehr, sehr aktiv auseinander mit dem Thema. Und wir schauen immer auf die Jungen. Ich denke manchmal, wir Erwachsenen sollten uns selber an die Nase gehen. Nee, und einmal schauen, wie viel Zeit das wir eigentlich verbringen in den sozialen Medien.
Ja, sind nicht alle Erwachsenen so wie mir, Paul. Wie viel sozialer Medien bist du?
Warte mal.
Nein, aber ist es auch. Ja. Ja. Entschuldigung.
Aber gibt es, also aus deiner Sicht, glücksfordernde Elemente, durch die sozialen Medien möglich sind? Oder ist das generell etwas, was ich weiß es nicht, man kann ja auch sagen, wir haben von sozialen Kontakten geredet, dass man sagt, das ist unglaublich toll, weil man über die sozialen Medien sehr schnell verfügbar mit, ob das die eigenen Freunde sind oder sonst was ist. Das heißt, das würde ja fast dafür sprechen. Auf der anderen Seite trifft man sich vielleicht dann nicht mehr. Wie beurteilst du das einfach aus der Erfahrung mit deinen Schülern und Schülerinnen?
Naja, wenn du so eng fragst mit sozialen Medien, ich glaube, es gibt leider viele Studien, die zeigen, dass sie problematisch sind. Wenn du es ein bisschen grösser machst und sagst, App oder die Zeit, die wir im Web verbringen, da gibt es eine Studie, die ich auch zitiere in meinem Buch, dass gewisse Apps halt eher glücksfördernd sind, also zum Beispiel Podcast hören. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute das gerne in Freizeit machen. Und irgendwie ist ihnen das wichtig und es tut noch gut, wenn man sie fragt, was du tust und dann sagen sie Podcast hören, wie glücklich bist, dann haben sie, gehen sie hohe Werte an. Oder? Und bei den sozialen Medien haben sie ein öfters Gefühl, Scheiße, ja, ich bin auch schon wieder drinnen und das bin ich jetzt schon wieder eine Stunde oder eineinhalb Stunden und eigentlich ist das eine brutale Zeitverschwendung.
Also, irgendwas nicht, ja. Bin das ich? Oder? Nein, ich bin ganz ruhig. So, okay.
Gut. Nein, okay. Machen wir weiter, das dürfen wir jetzt einen Live-Podcast oder so mal quietschen.
Ich bleib vielleicht auch noch beim Altersthema, weil natürlich auch zwischen den Generationen eine andere Definition oder ein anderes Gefühl für Glück ist. Und da muss ich jetzt wieder auch eine persönliche Erfahrung machen. Ich habe das sehr schön gefunden, da gab es einmal einen Film, wo eine Tochter ihren Vater, der schon in den 80ern war, gefragt hat, was ist denn der Sinn des Lebens? Und der schaut sie nur an und antwortet nicht und dann sagt sie, na, ist es nicht glücklich zu sein? Dann schaut er sie ganz ernst an und sagt, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Und das ist immer, ich will jetzt auch gar nicht diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, aber es ist doch immer so spannend, dass die Formen des Glücks doch auch von Generation zu Generation, nicht nur von Person zu Person, sondern von Generation unterschiedlich sind und die einfach in den 50er, 60er Jahren sicher anders waren als heute. Schwieriger zu erreichen vielleicht und intensiver und mit mehr Psychologie und bei anderen Dingen vielleicht einfacher. Kannst du das bestätigen, dass es einfach wirklich auch generationsweise Formen von Glück sind, die, wo man sagen kann, der 60-Jährige ist glücklich, aber mit demselben Art von Glück wäre der heutige 14-Jährige absolut nicht glücklich.
Jetzt müssen wir das Gesicht sagen. Gestern Nacht in einem Podcast.
Ja, ist schwierig, oder? Weil die positive Psychologie ist jetzt gerade mal 25 Jahre alt und du fragst mich da Generationen-Thema.
Sorry.
Und ich kann mich dann nur fragen, soll ich jetzt wieder aus dem Buchhaus irgendwas erzählen und dann werde ich zitiert. Ja, der super, super Glücksexperte, der ein Buch geschrieben hat, der wissenschaftliche Verlag erzählt das und das. Ich antworte ein bisschen allgemein. Also die Idee von dem Permo-Modell ist, ich finde, immer sehr irgendwo radikal, weil nicht sehr intuitiv. Die meisten haben das Gefühl, es müsste was total Individuelles sein und es müsste sich über Zeit ändern. Oder? Also, und wenn man der Martin Seligman fragt, der sagt, ist super, dass wir im Liechtenstein einen Podcast über das reden, weil das, was uns Amerikaner glücklich macht, macht auch im Liechtenstein auch glücklich. Oder? Mhm. Und eigentlich ist es egal, ob wir jetzt das Jahr 2025 haben oder das Jahr 2000. Am Schluss wären es immer die Elemente gewesen. Oder? Mhm. Also auch das R mit der Beziehung. Es ist nicht so, dass das in irgendeiner Generation weniger wichtig wäre. Oder das Gefühl Accomplishment, dass man irgendwas erreicht hat im Leben, oder wenn man zurückschaut und sieht, boah, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Natürlich ist es nicht leicht gewesen, oder ich habe so sparen, oder ich habe so hart buckeln oder so. Aber die Vorstellung, dass man sich große Ziele setzt und sieht, das ist meins, da will ich hin. Und irgendwann merkt man, boah, ich habe es echt geschafft, ich habe ein Studium gemacht oder was auch immer. Das ist mein Weg gewesen. Also ich glaube, das ist egal, ob man dort in den 60er Jahren groß geworden ist oder im Monat 20. Runde.
Ja. Glaube ich auch übrigens, einfach aus deinen Erklärungen raus. Und gleichzeitig, dein Buch, das du geschrieben hast, wendet sich an junge und junge Erwachsene. Und das, was du jetzt eigentlich gesehen hast, ist ja das Glücksgefühl sozusagen, eben ist ja nicht individuell, sondern es ist irgendwie Mensch. Der Mensch hat wahrscheinlich immer mit dem Permamodell, wie man die Radikalität jetzt annehmen. Dein Buch wendet sich an junge und junge Erwachsene. Wieso wendet sich nicht an alle? Ist es der Zugang zum Thema?
Ja, es ist ganz einfach. Du kannst so also als erwachsener Leser, wenn du einiges älter bist, das ist einfach so, dass viele Ideen, die ich drin habe, knüpfen die Lebenswelt von der jungen Menschen an, nämlich die ich unterrichte, und die sind 18 Jahre. Und wenn du amerikanische Hip-Hop-Musik kennst, dann wirst du wahrscheinlich Anknüpfungspunkte haben. Und bei manchen Beispielen, wenn du das nicht hast, wirst du denken, was hat der jetzt da wieder für eine komische Instagram-Serie drin? Die habe ich noch nie gehört. Oder? Also ich habe einfach viele Beispiele aus der Lebenswelt von der heutigen jungen Generation.
Also dein Zugang zum Erklären, zum Erläutern ist ein anderer, als jetzt, wenn wir es einem Paul erklären müssten, wo wir eher so richtig Musikanten stadeln, oder?
Ja, dann verstehe ich es auch. Dann man muss es runterbrechen können, Peter. Man muss es runterbrechen.
Vorarlberg am Sonntagnachmittag so, Wunschkonzert. Nein. Entschuldigung, Paul.
Nein,
du bist so viel älter, bist jetzt wirklich nicht.
Ja, eben. Das vielleicht ein Randthema auch, was immer wieder kommt oder wo es, wenn man ganz banal ist, immer die Frage, kann man Glück kaufen? Sprich, macht Geld glücklich? Die Vorstellung, und ich glaube, die hat jeder, auch weiß nicht, ob jeder, aber ob jeder von euch hier am Tisch, dass man sagt, man aus irgendwelcher geistigen Umnachtung kauft man sich einen Lottoschein und man ist plötzlich von heute auf morgen um zig Millionen reicher. Glaubst du, dass das ein Faktor sein kann, der wichtig ist, oder ist der vollkommen unwichtig für Glück?
Also ich versuche im Buch eine sehr klare Antwort zu geben. Das tue ich, glaube ich, auch. Die Antwort ist ja und nein, weil der Teil interessiert jetzt mehr.
Beide.
Ja, also die Antwort ja, Geld macht glücklich. Gut, es gibt wieder viele ökonomische Studien, wo einfach zeigen, dass wenn man sich zum Beispiel Millionäre anschaut, die sind im Durchschnitt glücklicher wie wir, die nicht Millionär sind. Das ist einfach so. Man kann Ländervergleich machen, dort sieht man, dass Schweiz, Österreich ist einfach glücklicher wie Südafrika und Bulgarien. Das heißt, die wohlhabenden Länder sind einfach die, wo Menschen zufriedener sind. Mich interessiert dann eher so die psychologische Perspektive. Das heißt, ich frage dann einfach immer, ist es möglich, dass man reich ist und unglücklich? Mhm. Oder gibt es so eigentlich die Variante, man hat nicht so viel Geld und ist eigentlich trotzdem sauglücklich? Mhm. Und wenn man dort weiter denkt oder recherchiert, den findet man aus, ja, es gibt Beats. Oder. Also reich und unglücklich ist, gibt es relativ viel Forschung, das nennt man materialistisches Mindset. Das heisst, man muss einfach gierig sein. Das heisst, das sind Leute, die Status extrem viel Bedeutung beimessen, die glauben, es geht darum, im Leben möglichst viel Besitztümer zu haben und so weiter. Und darum nochmal Bezug zu der amerikanischen Hip-Hop-Kultur. Darum lasse ich den mit der Schule gerne irgendwelche Hip-Hop-Songs, wo genau das Lebensgefühl zum Ausdruck kommt. Oder? Also das ist nicht irgendwie total Hirngespinst, sondern ich glaube, das ist irgendwo auch in dieser Kultur oder irgendwo in unserer Kultur auch wieder ein bisschen importiert worden. Zumindest gewisse Leute finden das attraktiv. Und dann gibt es halt einfach Forschung dazu, die sagt, ja, wenn man so denkt, nein, ist nicht vorteilhaft. Man wird nicht automatisch unglücklich, aber wenn man es anschaut, gibt es halt die Leute, die das Mindset haben, sind am Ende nicht so zufrieden.
Ich finde es eben auch spannend, eben auch wieder, wie wir vorher darüber diskutiert haben, gibt es Unterschiede zwischen den Generationen, hast du die Frage gestellt, erst vielleicht eben im Jahr 2000 oder 80 oder 90, 1980, 90 anders gesehen. Wahrscheinlich sind einfach die Faktoren andere. Also ich erinnere mich zurück an die Schule, also als ich in die Schule gegangen bin, haben wir eine gemeinsame Zeit gehabt, Thomas. Ich glaube, dort hat jetzt eine Marke, die man angehört hat. Also ich habe keine Marke gekannt, ich glaube Kleidermarke, ehrlicherweise. Mhm. Und heute, mit jungen Leuten, ist es irgendwie, frage mich, Gucci, Louis Vuitton und Zeugs und Sachen, wo viel, viel wichtiger ist und viel mehr Stellenwert hat. Aber vielleicht hat bei ihnen jetzt andere Sachen keinen Stellenwert mehr, die bei uns wichtiger gewesen sind. Also wahrscheinlich verschiebt sich es dort einfach in der Ausprägung. Aber zu unserer Zeit, also ich zumindest, ich glaube, ich habe nie einen Brand angehört, ich weiß das ehrlich gesagt.
Ich schaue auch oft zurück, Peter, ich habe so ähnlich wie du und ich frage mich eigentlich immer, bin ich so uncool gewesen damals, dass ich es einfach nicht kapiert habe. Also alle anderen haben wahrscheinlich Nike Air Jordan gehabt und ich habe es einfach nicht kapiert, dass ich zufrieden bin mit meiner komischen Turnschuhe. Die heutige Generation ist schwierig zu sagen. Oder da gibt es auch wieder gewisse Studien, die zeigen, dass sie stärker materialistisch geworden sind. Und schwierig zu sagen. Generell tät ich nicht sagen alle, aber es gibt so jeden Fall. Und darum finde ich es so wichtig, dass man darüber redet. Oder?
Aber es muss ja nicht per se eben unglücklich machen. Eben, ich kann ja auch, oder schon.
Ja, das Problem ist, oder, der Einzelfall ist immer uninteressant in der Psychologie. Also ich kann nichts über ein Einzelschicksal sagen, ich kann das nicht voraussagen, dass der dann unglücklich sterben wird. Aber du hast natürlich eine Tendenz, oder? Also es ist so ein bisschen wie Medizin, oder die sagen, an apple a day keeps the doctor away. Und das kann man brav machen und dann kommt man halt gleich irgendeine blöde Krankheit über. Aber Als Ratschlag ist es einmal sehr, sehr sinnvoll, dass man sich gut ernährt oder zum gesund bleiben. Und so ähnlich ist es in der Psychologie oder als Ratschlag ist es mal gut, weil wenn man die Leute untersucht, die sehr materialistisch eingestellt sind, dann fällt halt auf, dass sie unzufriedener sind wie andere Leute.
Okay. Dazu habe ich im Vorfeld eben auch so ein paar Dinge herausgesucht und das Spannende ist, dass es offenbar Studien gibt, die zeigen, dass wenn durch mehr Geld man aus der Armut herausgeführt wird, dass das durchaus dazu beitragen kann, dass man sich glücklicher fühlt. Der Effekt bei schon Gutverdienenden, die ein wesentliches mehr verdienen, ist wesentlich geringer. Und sowieso, das weiß man, glaube ich, aus der eigenen Erfahrung, dass bei Kauf von materiellen Gütern nur ein kurzfristiges Hochgefühl, aber kein dauerhaftes Glück entsteht. Aber was für mich das Spannendste ist, und das dürfte wirklich von einer Harvard-Studie sein, je mehr Geld auch für andere, also wenn man jetzt wohl bestallt ist, für andere ausgibt, in Form von Spenden oder Geschenken, desto höher ist sogar das eigene Glücksgefühl. Das soll angeblich wirklich auch aufgrund dieser Studie belegbar sein. Und das insofern kann man sagen, es hängt davon ab, was man mit dem Geld tut.
Paul, alles perfekt. Oh. Alles perfekt recherchiert. Wirklich, wirklich hervorragend. genau. Also, da hättest du auf jeden Fall durchgehabt in meinem Glückskurs mit dem Wissen. Super. die Studie, die ist wirklich interessant. Also, die Aufgabe ist tatsächlich gewesen, dass man die Leute einen kleinen Betrag gegeben, vielleicht 10 Dollar. Und die einen haben die Aufgabe bekommen, gibt es für die selber aus. Und die anderen haben die Aufgabe bekommen, gibt es für jemand anderes aus. Oder dann hätte man können einen Blumenstrauß kaufen oder einen Cappuccino oder was immer verschenken. Oder eben einfach sich selber was Gutes tun. Und dann haben die Forscher am Abend die Leute angerufen und haben sie einfach gefragt, weder so wie ich vorher der Peter gefragt habe, wie glücklich bist, oder? Und dann haben sie halt eine Zahl angegeben und dann ist halt rausgekommen, dass die, wo irgendjemand anders was Kleines Gutes da haben, die haben sich am Abend immer noch ein bisschen besser gefühlt, oder? Also denen hat das eine Freude gemacht, dass sie da haben können teilnehmen.
Aber eigentlich ist es ja schon spannend. Und das Thema haben wir schon, auch schon bei anderen Themen gehabt, oder ich zumindest, hat ihr Erkenntnis für mich zumindest. Eigentlich wissen wir ja, was man tun muss. Wir wüssten, wie man glücklich, wahrscheinlich intuitiv, wenn wir tief in sich fühlen und vielleicht das einmal, wieso macht man es denn nicht? Wieso ist man denn gleich also, man ist immer schwierig, ich weiß es, ob man unglücklich ist, aber wieso sind viele Leute unglücklich? Sind es auch gleich die äußeren Umstände?
Naja, das ist wieder schwierig, oder? Frag mich was anderes, Peter. frag mich was anderes. Ja. Ja, es ist, ich weiß nicht, also du hast recht, oder? Ich glaube, intuitiv wissen wir sehr, sehr viel. Mhm. Und die Frage ist, warum machen wir es nicht? Ich glaube, für mich kann ich sagen, ich habe das Glück, dass ich mich halt viel mit den Ideen beschäftige und darum mache ich es immer wieder. Oder? Mhm. Also ich finde es zum Beispiel auch nicht einfach, Leute zu treffen, wie immer da gerne daheim mag, da ein bisschen was lest, aber dann denke ich immer, Permamodell, R, Bezüge, Pflege, jetzt lutsch wieder mal der Mama an und gehst mit ihr zum Mittagessen, dann freut sie sich und du freust dich eigentlich auch, oder?
Ja.
Aber das ist, wir haben eigentlich schon zwei ganz, also mit diesem Perma natürlich Modell, aber im Prinzip auch, wenn man in der Situation ist, Geld zu haben, dann weiß man, dass man das nicht unbedingt nur an sich denken sollte. Das trägt dazu bei. Also es gibt schon zur ursprünglichen Frage, also zum Titel dieses Podcasts, ist man das eines Glücks eigener Schmied. Man hat die Hand, die Werkzeuge in der Hand und man hat die Mittel und die Möglichkeiten, das ist ganz klar.
Hundertprozentig, aber eigentlich, noch einmal auf meine Frage zurückzukommen, würdest du ja wahrscheinlich den Meinung vertreten, dass Fach Glück, glücklich sein, Happy Mindset gehört nicht nur in die Formatio als in die Schule, sondern eigentlich gehört es in den Liechtensteinischen Lehrplan. Ist jetzt natürlich klar, wenn ich die frage, welche Antwort das, wenn jetzt Nein siehst, dann bin ich erstaunt. Aber jetzt unabhängig von ihm, wäre es eigentlich gut, wenn es die Leute kennen würden?
Ja, also ich das natürlich cool finde, oder? Aber ich habe natürlich meine Vorurteile. Es gibt mittlerweile einige gute Studien, die zeigen, dass das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zunimmt. Und die Studien sind sehr, sehr aufwendig. Also man hat dann bei der einen Klasse hat man quasi Glücksunterricht gemacht und in der anderen hat man einfach irgendwas anderes gemacht. Und dann hat man sich nach einem Jahr wieder gefragt, wie zufrieden sind er. Und dann merkt man halt, die den Glücksunterricht hatten, und die sind zufriedener. Und das Absurde ist, dann hat man keinen Glücksunterricht mehr gemacht, ein Jahr lang. Und dann hat man gemerkt, die den Glücksunterricht hatten, die sind immer noch zufriedener. Mhm. Also man kann sogar Langzeiteffekt messen. Oder? Und das sind zum Teil keine kleinen Studien. Also da gibt es Länder, die das ausprobiert haben und das sind richtig grosse Studien und die machen das halt. Und jetzt im deutschsprachigen Raum ist das halt immer noch ein exotisches Fach.
Was vielleicht auch spannend ist, wenn man jetzt sagt, was kann man dazu tun, wenn man grob als Überschrift nimmt, die Hindernisse fürs Glück. Da glaube ich, ist auch ganz klar, also durchs Perma ist klar, was man zu tun hat, aber wenn man zum Beispiel ein neiderfüllter Mensch ist, ist das, glaube ich, auch etwas, was einem im Wege steht, weil man einfach, das kommt das Vergleichen dazu, da kommt sozusagen ständig eine negative Energie, egal wie man sieht, wenn man sich in einem vergleicht oder sagt, mein Gott, der hat das schönere Auto, mein Gott, der hat die hübschere Frau oder den hübscheren Mann, also das ist sicherlich auch etwas. Aber was mich noch interessieren würde zum Thema Glücksfähigkeit, kann man sagen, ab wann ein Mensch überhaupt glücksfähig ist? Ich weiß, das ist jetzt auch jetzt eine spezifische Frage, aber gibt es ein Alter, wo Glück empfunden wird, bewusst oder gibt es das nicht?
Echt komische Frage, Paul.
Und zwar?
Ja, ich finde, Kinder sind auch schon zufrieden, oder?
Ja, eben.
Aber also ich lasse gerne einen Spielplatz an und dann sehe ich, die Kinder sind am Schaukeln, Primarschulkinder bei uns, oder? Und dann denke ich manchmal, ich soll da ein Kindskopf sein, da gehe ich Schaukeln, Pause, weil dann wäre ich auch so zufrieden. Also ich glaube, glücksfähig sind wir prinzipiell alle.
Verstehe ich, dann frage ich es aber noch anders. Sozusagen, ab wann ist man imstande, bewusst Glück zu empfinden? Und zwar als Kind, keine Frage, die lachen, die freuen sich, aber wann setzt dieses Gefühl ein, dass man sich irgendwo hinsetzt und sagt, mir geht's gut. Dieses bewusste Gefühl. Nicht dieses Gefühl, was fast Gott geschenkt ist in Kindern und was wir uns teilweise abtrainieren als Erwachsene. Aber dieses Bewusste, weil wir ja auch reden, ob man sich auch das eigene Glück schmieden kann, das würde mich interessieren. Aber man sozusagen da die Fähigkeit dazu.
Ich glaube, du kannst Kinder auch fragen, oder? Du kannst, glaube ich, jeder fragen, ob er glücklich ist oder nicht. Und sobald sie eine Antwort geben, dann sind sie sich so irgendwie bewusst, oder? Du könntest höchstens fragen, ist es im Erwachsenenalter oder im höheren Alter vielleicht eine komplexere Form von Glück, oder? Das Perma-Modell hat das M drin, der schwierige Buchstabe Sinn. Mhm. Und über Sinnfragen nachdenken tue ich wahnsinnig gern mit meiner Matura-Klasse und es ist gleichzeitig wahnsinnig schwierig.
Ja, ja.
Und vielleicht werden wir im Alter dort ein bisschen besser.
Okay.
Aber vielleicht, Paul, ist es ja so, übernimmt man Selbstverantwortung für sein Glück? Das ist vielleicht auch so eine Frage. Ich glaube, Kinder haben so wahrscheinlich auch nicht, auch dort ist es wahrscheinlich immer so schwierig, es ist ja nicht individuell, es gibt wahrscheinlich auch todunglückliche Kinder, oder? Ja. Aber Kinder haben so ein natürliches Glück, so unbeschwert, und das ist vielleicht die Frage, wen ist man immer, guckt man dort hin, dass man sich auch hintersinnt.
Ja, das finde ich eine interessante Beobachtung, und nicht muss ich sagen, da bin ich wahnsinnig froh, dass ich das Fach quasi mit der Matura-Klasse machen kann, weil ich habe das Gefühl, oder, die sind jetzt einfach die ersten 18 Jahre einfach in der Schule gewesen. Und dann sage ich nachher, jetzt kann aber entscheiden, eure Wege gehen abeinander, oder? Und überlegen euch gut, was wir machen wollen. Und da kann man aus verschiedenen Motivationen außer Entscheidungen treffen, oder? Und ich glaube, eine, die nicht gut ist, wenn man halt Sachen macht, wo am Schluss nicht man selbst ist. Oder? Also ich finde gut, wenn man so wie ein Herzensprojekt hat oder das Gefühl hat, das bin ich oder das will ich sein oder werden. Das finde ich grossartig. Also, und das muss man aber kapieren. Und es ist nicht einfach. Nicht. Und heutzutage sind sie zum Teil sehr pragmatisch, oder? Wenn sie sagen, ja, habe ich auch schon gehabt, oder? Jemand, der in Geschichte unglaublich gut ist und dann sieht, aber Historiker, da gibt es ja keine Jobs und Lehrer will ich nicht werden. Und dann ist natürlich ein sehr riskanter Weg, wenn man dann auf einmal Geschichte studieren will.
Obwohl es einem glücklich machen wird, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Das sagen also, die 18-Jährigen, oder das sagt
ihr? Ja, das sind manchmal sehr, sehr pragmatische Überlegungen, oder, wo sie denken, ja, schwierig nachher, vielleicht mit den Jobs gibt es nicht viel. Und und dort merkt man auch, was man in der Schule halt als nicht lernen kann, oder? Und eines ist natürlich mutige Entscheidungen treffen, oder? Und das betrifft nur nicht nur die 18-Jährigen, sondern das ist schon ein Problem mit 28, 38, 48 und so weiter.
Dann kommt es natürlich auch massiv, ob das nicht die Gene, die wir vorher besprochen haben, was von Eltern und Verwandten vorgelebt wird im Umgang damit. Also ich glaube, dass da die Schule natürlich auch wesentlich beiträgt, aber wenn man das Glück hat, Eltern zu haben, ganz konkret, die einfach sagen, bestärken in den Dingen, die Richtung glücklich machen führen und nicht eben vielleicht andere Dinge aufbauen und Druck erzeugen, die es in die andere Richtung führen, dann hat man natürlich andere Karten, mit Sicherheit.
Absolut, absolut. Und das Elternhaus ist eine und das andere, ich glaube, die Schule könnte auch was dafür machen, oder? Also eine Lehrperson hat eine gewisse Autorität, das heißt, wenn eine Lehrperson jemand was zutraut und sagt, ich glaube, du kannst das machen und du kannst das super machen, oder? Dann hätte das eine ganz andere Wirkung auf einen jungen Erwachsenen.
Ja.
Also es wäre auch ein Thema, dass man sieht, auch Vorleben vielleicht so ein Thema, auch Mut geben, Leute unterstützen und damit macht man die auch auf dem Weg vielleicht glücklicher oder ermöglicht ihnen zumindest glücklich zu sein, dass wir ja auch unseren Bildungsauftrag für den Podcast noch erfüllen, habe ich versucht, das auch noch einmal so zusammenzufassen.
Sehr.
Unter anderem, nein, aber ich glaube schon, weil wir sagen ja immer, wir stellen uns ja Fragen und am Schluss wollen wir ja auch ein paar Antworten darauf haben. Und ich glaube, das haben wir jetzt doch schon einige, oder, Paulus, meinst du?
Absolut. Ich finde ich auch.
Willst du als König der Schlussfragen noch, also hast du sonst noch was, was
ist
denn noch auf der Seele
nein,
brennt?
Nein, ich finde den Bogen, den wir gespannt haben, spannend und eben auch, dass es das finde ich gehört auch dazu, dass man auch gewisse Dinge vielleicht auch nicht so ausloten kann oder wo man sehr individuelle Zugänge hat. Also von meiner Warte passt das wunderbar. Mhm. Also dann schieße ich raus, die Schlussfrage.
Schießt wobei die
Schlussfrage
die ist
sehr naheliegend. aber gleichzeitig natürlich auch persönlich. Einfach wird, Thomas, ich beginne mit dir, weil die Fragen, die Schlussfrage stellen wir uns immer alle. Kannst du einen Moment, Zustand, ein Gefühl definieren, in dem du einfach vollkommen glücklich bist?
Ja, ist relativ einfach. Ich wohne in Bindern und fahre wahnsinnig gerne auf Tresen mit dem Rad, konkret mit dem E-Bike. Und das eigentlich fast jeden Tag. Ich wundere mich, im Liechtenstein gibt es so viel Verkehr. Und wenn ich da auf dem Riedamm unterwegs bin, über die Brocke stehen die Autos, ich stehe und stehe. Und ich denke einfach, so viel Wahnsinnige bei uns im Land, wie ist das möglich, dass ich 30 bin? Ich bin nicht ganz 30, aber im Winter sind es nicht sehr viel, im Sommer sind ein bisschen mehr. Wieso bin ich einer der wenigen, der mit dem Rad fährt und das so richtig geil findet? Und das jeden Morgen. Ja.
Schön.
Jeden Tag eine Portion Glück.
Ja, das ist sehr, sehr, nämlich auch so alltäglich schnell verfügbares Glück in dem Moment.
Ja. Also es ist eine nette Geschwindigkeit, man sieht zum Nachdenken, wenn man heimfährt, es fällt so viel Stress ab, oder? Okay. Und es ist einfach ja, toll.
Okay. Peter, wie schaut es bei dir aus?
Du lachst mich schon so an. Ja. Ich glaube, es gibt viele so Momente, wo man sich glücklich findet und das Gegenteil. Aber was mir schon Glücksgefühl bereitet ist, wenn man einfach mal herhockt und ein geiles Musikstück lässt. So richtig schön laut. Wo Gänsehaut, weißt du, wo sie das Hörle aufstellen, und das ist so für mich auch so eins von der Glücksgefühl, wo man auch einfach reproduzieren kann. Und interessanterweise, es ist nicht immer das gleiche Musikstück. Es sind verschiedene Musikstücke, je nach Stimmung. Aber dort so etwas muss ich noch erzählen, wenn es von Musik hat, das weniger mit Glück zu. Ich habe zum Beispiel eine CD, und immer wenn so der erste Frühlingstag ist, lasse ich eine CD. Ich lasse so das ganze Jahr nicht. Das ist lustig, sie sind 20 Jahre.
Diese CD oder dieses Musikstück löst auch automatisch bei dir Glücksgefühle aus?
Ja, Frühling, ja. Fenster, beim Auto, Entschuldigung, im Stau auf der Brocke, wenn du vorbeiradest, Ding an, und das ist wie Frühling und damit auch wie Glück. Ja.
Spannend. Darf ich fragen, kennt man das als Normalsterblicher, das Musikstück?
Eine Band heißt Spyro Gyra, Three Wishes heißt CD.
Okay, jetzt gehen die Verkaufszahlen durch die Decke.
Paul, wie ist es bei dir? Wie findest du Glück?
Ich bin da eben mehr philosophisch. Ich kann es an Momenten festmachen, an Situationen, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie würde ich es definieren als Sprachmensch? Und dann habe ich für mich die Definition gefunden, das ist ein Gefühl, dass man mit sich selbst und ganz wichtig und der Welt im Reinen ist. Oder wenn man es noch eine Stufe höher heben möchte, mit sich und der Welt in Harmonie lebt. Und das Schöne ist dran, dass es ganz klar macht, dass es nicht auf mich allein beschränkt ist. Also wenn ich mich jetzt zurückziehe in ein Kämmerchen, dann wird es nicht reichen. Ich brauche sozusagen ein Umfeld, mit dem ich auch mich verstehe. Und es braucht aber auch, für mich ganz klar, dieses innere Glück, das ausstrahlt. Und, das ist mir auch ganz wichtig, dieses Glücksgefühl muss nicht immer in Momenten sein, wo es alles wunderbar ist. Ich kenne Glücksmomente, wo vieles im, nicht gerade argen, aber wo in Diskussion ist, wo man Schwierigkeiten hat. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hat eigentlich den Überblick, es läuft gut, es ist machbar. Und das ist für mich auch so ein springender Punkt gewesen, dieses Vogelgezwitscher und Schmetterlinge und solche Sachen, braucht es bei mir nicht. Das Glückgefühl setzt schon auch in ganz anderen Bereichen ein.
So individuell ist Glück, wenn wir heute gelernt haben. Und so individuell ist der Weg zum Glück, und trotzdem eigentlich haben wir schon alle Menschen die Streben nach Glück, und wie wir heute auch gelernt haben, wahrscheinlich auch alle die gleichen Voraussetzungen, die vielleicht mal ein bisschen schwieriger, ein bisschen einfacher sind, zum glücklich sein. Herzlichen Dank, Thomas, für die Ausführungen.
Besten Dank, Peter und Paul. Es war ein Vergnügen gewesen.
Ja, danke gleichfalls.
Absolut.
Danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. dass ihr dabei gewesen seid. Und wir hoffen ein bisschen Glück, so zum Anfang vom neuen Jahr, wo schon wieder ein Monat um ist, bald, ein bisschen Glück in eure Ohren gebracht zu haben. Und,
sollen wir noch gemeinsam auch Happy Day anstimmen? Oder haben wir dann alles?
Das wäre jetzt immer das Ende von der Glücksgefühl wahrscheinlich. nein, in jedem Sinn, sind Sie... ja, sind einfach ein bisschen glücklich. Nehmen euch Zeit, sind dankbar, sind glücklich und überlegen euch doch, wie gut es am Gehen kann und geniesst man es da auch mal. In dem Sinn, herzlichen Dank auch dir, Paul.
Danke, danke. Ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Danke an alle und bleiben dran. Wir kommen nächsten Monat wieder mit einem glücklich machenden Thema. Wahrscheinlich.